Hallo Emily.
Hallo Sarah und hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer bereits vierten Folge unseres Podcasts Blutende Welt. Und hallo auch an Kathi. Wir haben nämlich heute wieder einen neuen Gast. Wer bist du denn, Kathi? Stell dich doch mal vor.
Ja, also meinen Namen hast du jetzt schon gesagt. Ich bin Kathi, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Berlin und studiere, wie ihr ja auch alle, Ökologie und Umweltplanung an der TU in Berlin.
Kathi, möchtest du uns vielleicht mal sagen, was dein Lieblingspodcast ist? Denn ich denke, du bist auch eine zahlreiche Podcast-Hörerin und dass wir jetzt nicht dein Lieblingspodcast sind, ist natürlich uns klar. Was hast du denn so für Empfehlungen vielleicht?
Ja, das stimmt. Podcasts höre ich wirklich sehr gerne und gerade in der letzten Zeit, ja, hat man ja viel Zeit, vielleicht wenn man da mal spazieren geht, nebenher vielleicht auch einen Podcast zu hören. Und ich muss sagen, ich mag den Podcast Jack und Sam sehr gerne. Der ist von zwei Frauen, die sich über alle möglichen Themen unterhalten und immer so Zettelchen ziehen, wo dann eben Themen draufstehen und die dann besprechen. Und das ist total nett, dazu zu hören. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habt ihr beide denn einen Lieblingspodcast?
Ja, Kathi, ich habe mir tatsächlich auch den Podcast Jack und Sam mal angehört letztens, nachdem du mir ihn empfohlen hattest und ich finde ihn auch super. Ich muss aber sagen, mein Lieblingspodcast bleibt eigentlich so ein ganz klassischer, Baywatch Berlin von Klaas Häufer Umlauf und seinen Kollegen. Ich finde den einfach lustig und angenehm zum Hören und ja, da muss ich am meisten lachen von allen anderen, die ich sonst so kenne. Sarah, wie ist es denn bei dir? Wir haben uns ja auch in der Uni kennengelernt. Über ein Gespräch, über einen Podcast, denn das war das, was uns sozusagen verbunden hat am Anfang.
Ja, das stimmt. Da haben wir, glaube ich, über Mordlust und
Zeitverbrechen
geredet, ja. Genau. ja, Mordlust ist einer meiner liebsten Podcasts und den Podcast, den ihr gerade gesagt habt, Jack und Sam. Den habe ich leider noch nicht gehört, aber klingt auf jeden Fall spannend, dass die halt immer Themen ziehen, weil dann ist man halt so unvorbereitet und kann einfach drauf losquatschen. Also finde ich ganz spannend, da werde ich sicher auch mal reinhören. Jetzt aber zurück zu unserem Thema und da habe ich wieder direkt eine Frage an Kathi. Hast du schon mal ein Erlebnis auf Reisen oder eine Erfahrung auf Reisen mit der Menstruationstasse gehabt?
Ja, das ist ja ein Thema, da fragen mich auch immer ganz viele, wenn ich eben von der Menstruationstasse erzähle, wie machst du das denn dann, wenn du unterwegs bist oder auf Reisen, wenn man dann eben nicht ein Waschbecken direkt griffbereit sozusagen hat. Und ich muss sagen, das klappt dann irgendwie immer doch besser, als man denkt. Also ich war längere Zeit mit einer Freundin unterwegs und wir haben im Auto geschlafen und waren dann eben auf Campingplätzen. Wobei diese Campingplätze häufig nur mit einem Plumpsklo ausgestattet waren. Also so viel Auswahl gab es da leider nicht. Und ja, irgendwie kriegt man es dann doch immer hin. Also ich habe dann immer meine Wasserflasche mitgenommen und eben die Tasse gewechselt, mit dem Wasser aus der Wasserflasche eben abgespült und wieder eingesetzt. Und das hat alles auch wunderbar funktioniert. Nur war die stetige Angst da, dass der Cup dann ins Plumpsklo fällt und dann für immer verschollen ist. Aber ja, es ist zum Glück alles gut gegangen und ich habe nach wie vor meinen Cup, den ersten immer noch, den kann man ja sehr lange auch benutzen. Da bin ich sehr froh drüber, dass der mir dann nicht verloren gegangen ist.
Wie lange hast du denn deinen Cup schon?
Ui, das ist eine gute Frage. Jetzt bestimmt schon 4 Jahre. Und ich muss sagen, der sieht auch immer noch super aus. Also ich denke mal, dass ich den noch viele Jahre lang nutzen kann.
Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, auf Reisen halt quasi ja auch seinen Cup mitzunehmen. In der heutigen Folge wollen wir uns den dritten Schritt unserer Wirkungskette der Produktion zuwenden. Wir haben uns ja vorher die Einzelteile jeweils vom Tampon und von der Tasse angeschaut und in der Produktion als finalen Schritt kommen diese Einzelteile jetzt nun zum fertigen Produkt zusammen. Kathi ist heute unsere Expertin für den Tampon und Emily ist unsere Expertin für die Tasse. Und wir haben uns gerade bei der Tasse den Selena Cup als Beispiel für einen sehr großen Tassenhersteller angeguckt, weil wir alle den Selena Cup benutzen. Nein, Kathi schüttelt mit dem Kopf. Welchen Hersteller benutzt du denn?
Ja, ich benutze eine Tasse vom Hersteller Lynette, glaube ich, wird das ausgesprochen. Das ist eine skandinavische Firma. Und dazu kann man ja vielleicht auch mal erzählen, das ist, glaube ich, ganz interessant, dass ich meine Tasse ja vor 4, vielleicht waren es auch 5 Jahren, gekauft habe. Und da war die Auswahl auch noch gar nicht so groß. Vor allem in den Drogeriemärkten gab es eigentlich kaum Tassen zu kaufen. Und das hat sich bis heute ja schon geändert. Also wenn man jetzt in den Drogeriemarkt geht, dann kann man auf jeden Fall von verschiedenen Marken schon Tassen kaufen in verschiedenen Größen. Und das ist natürlich super, dass es einfacher ist, wenn man das möchte, sich jetzt einen Cup zuzulegen.
Ja, würdest du dann trotzdem, wenn du dir einen neuen Cup kaufst, wieder den gleichen kaufen oder doch auf einen Selina Cup zurückgreifen?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass meiner noch sehr, sehr lange hält und ich mich damit in den nächsten Jahren nicht beschäftigen muss. Aber ich muss sagen, ich komme mit meinem jetzt sehr gut zurecht. Das heißt, wahrscheinlich würde ich dann wieder auf die gleiche Marke zurückgreifen, aber es könnte genauso gut der Selena Cup werden.
Alles klar. Dann habe ich jetzt aber, um in unser Thema einzusteigen, die Frage an Emily. Wie verläuft denn die Produktion von einer Menstruationstasse und welche Schritte sind dabei zur finalen Tasse nötig?
Ja, Sarah, also vorweg würde ich schon noch mal sagen, dass die Produktionsverfahren ja von Hersteller zu Hersteller der Menstruationstassen stark variieren können. Auch das verwendete Material, also medizinisches Silikon oder Naturkautschuk, wirken sich natürlich auf den Produktionsprozess deutlich aus. Aber im deutschen Vertrieb dominieren ja vor allem die aus medizinischem Silikon hergestellten Menstruationstassen. Das hatten wir auch im letzten Podcast schon mal angesprochen. Grund dafür könnte nämlich das verwendete Latex sein, denn Latex ist nicht für alle Menschen verträglich. 2% der deutschen Bevölkerung haben zum Beispiel eine Latexallergie. Ja, bislang existieren halt auch sehr wenige Forschungen oder Studien oder überhaupt Beiträge, die sich mit dem Produktionsprozess der Cups auseinandersetzen und die auch erläutern und analysieren. Deswegen war es für uns auch beim Bericht schreiben oder überhaupt bei der Recherche ziemlich schwierig, was zum Produktionsverfahren von Cups rauszufinden. Wir sind dann aber auf einen Artikel der Erdbeerwoche gestoßen und die haben dort den Selena Cup weiter erläutert, beziehungsweise sich die Fabrik von der Marke Selena Care mal genauer angeschaut. Und diese Fabrik ist in Krakau in Polen. Und jetzt würde ich erstmal so ein bisschen erläutern, was die einzelnen Schritte im Produktionsprozess sind. Also zuallererst muss das Silikon vorbereitet werden und die Vorbereitung beinhaltet manchmal auch eine Färbung. Also ich muss sagen, mein Cup ist nicht gefärbt und ich glaube, deiner auch nicht, oder, Sarah?
Nein, also hat
Ja.
diese Färbung denn auch, also macht das einen Unterschied? Also.
Ich glaube, es macht halt einen Unterschied einfach optisch. Aber ich glaube, ich persönlich würde mir nie eine gefärbte holen, einfach aus dem Grund, dass es mir sicherer erscheint, wenn ich einfach einen farblosen Cup habe, wo nicht noch extra irgendwelche Lebensmittelfarbe mit eingebracht ist. Wo ich auch schon von Lebensmittelfarbe spreche, kann ich ja auch gleich schon über diesen Produktionsschritt reden, denn dazu haben wir leider nicht so viel gefunden. Die Produktionsmechanismen und die damit auch einhergehenden Umweltauswirkungen von Lebensmittelfarben sind überhaupt nicht transparent und somit auch für uns gar nicht zu beurteilen, denn wir haben dazu wirklich überhaupt nichts im Internet und auch bei anderen Recherchen gefunden. Ja, das auf jeden Fall nochmal so zur Färbung im Allgemeinen. Deswegen gehen wir da auch nicht weiter drauf ein. Aber an sich kann man ja schon sagen, dass wenn man jetzt von der Lebensmittelfarbe an sich ausgeht, ist die wahrscheinlich nicht so schädlich für den Körper und auch nicht für die Umwelt, weil man tut die ja auch zum Beispiel in Backwaren rein, einfach ohne Probleme. Aber genau festlegen möchte ich mich da halt nicht, weil ich es einfach nicht wirklich weiß. Beim zweiten Schritt in der Produktion wird das Silikon dann auf jeden Fall erhitzt, damit es formbar wird und dann wird es auch schon geformt und dann entsteht halt diese typische Tassenform. Danach muss dann noch ein manueller Feinschliff erfolgen und der erfolgt dann auch per Handarbeit mit so einem kleinen Sandschleifer oder so, damit so einzelne kleine Huppel oder so noch ausgeglichen werden. Die fertige Menstruationstasse wird dann auch getempert oder gebacken und dann verpackt. Dazu möchte ich auch noch sagen, dass es halt vorkommen kann, dass in diesem medizinischen Silikon flüchtige Stoffe enthalten sind, die mitunter auch gesundheits- und umweltschädigend sein können. Daher ist es halt auch essentiell, das Produkt nach dem manuellen Feinschliff zu tempern.
Ja, was wird denn genau unter dem Begriff Tempern in der Produktion von der Tasse verstanden?
Tempern heißt eigentlich so viel wie backen. Und bei dem Prozess werden halt diese flüchtigen Bestandteile, die teilweise schädlich sein können, ausgegast. Flüchtige Bestandteile können zum Beispiel Silikonverbindungen sein. Über diese Silikonverbindungen werden wir auch noch in der nächsten Folge Nutzung weitersprechen. Aber was beim Tempern genau passiert, ist, dass die Menstruationstassen für mehrere Stunden bei 200 Grad im Ofen gebacken werden. Und dabei entsteht natürlich auch ein ziemlich erhöhter Energieaufwand. Und wie ich ja am Anfang auch schon gesagt hatte, werden die Selina Cups in der Nähe von Krakau hergestellt, in Polen. Aber in dieser Fabrik werden halt nicht nur Menstruationstassen, sondern auch andere zahlreiche Produkte auf Silikonbasis hergestellt. Deswegen können wir da auch jetzt nicht so viele Umweltauswirkungen nennen, weil ja von der Menstruationstasse an sich dann vielleicht gar nicht so viel ausgeht, weil ja in dieser Fabrik halt auch noch mehr hergestellt wird. Wichtig zu sagen ist, dass verwendete medizinische Silikon für den Selina Cup aus deutscher Produktion stammt, genau gesagt aus München. Dadurch sind die Transportwege halt natürlich auch kurz, was auch immer schön ist für die Lieferkette. Ja, und nochmal so ein kleiner Disclaimer. Also dieses Produktionsverfahren vom Hersteller Selina Care ist natürlich exemplarisch und kann nicht direkt auf andere Produktionsverfahren anderer Hersteller zurückgeführt werden. Das ist jetzt halt nur so ein Beispiel gewesen, was wir aber ganz gut fanden und auch ziemlich transparent auf der Erdbeerwoche dargestellt. Ja, die in Deutschland vertriebenen Menstruationstassen werden auch überwiegend in Europa produziert, bis auf den relativ großen Hersteller Ruby Cups. Vielleicht habt ihr davon auch schon gehört. Ruby Cups wird in China produziert. Ja, aber wie ich auch gerade schon gesagt habe, für den Selina Cup wird deutsches Silikon verwendet und das ist auch in den meisten Fällen der Fall bei den Menstruationstassen hier in Deutschland. Das sagt der Stern in einem Artikel von 2021. Nochmal als Abschluss kann man sagen, dass die Menstruationstassen auf Naturkautschukbasis natürlich im Vergleich längere Transportwege aufweisen. Auf die Transportwege, welche jetzt diesen genauen europäischen Raum betreffen, sind wir auch in unserem Bericht nicht weiter darauf eingegangen, da wir nicht so viele Quellen gefunden haben und somit diesen Transportweg oder diese Transportwege nicht genau analysieren konnten. Ja, ein weiterer Grund ist auch, dass die möglichen Auswirkungen auf Natur und Landschaft durch die seltene Anschaffung des Cups von uns aus nicht so von großer Bedeutung sind wie andere Schritte in der Wirkungskette.
Ja, danke für deinen Input auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben jetzt hier auch wieder einen positiven Aspekt. Das sind ja vor allem die kurzen Transportwege und das ist halt in Deutschland das Silikon hergestellt wird. Jetzt wollen wir aber noch Kati zu der Produktion von Tampons befragen. Und wir haben uns dazu ein YouTube-Video von der Firma OB angeguckt, wo die Produktionsschritte zu einem fertigen Tampon erklärt worden sind. Kati, kannst du uns allgemein erklären, wie es dann zu einem fertigen Tampon kommt, also wie dieser entsteht?
Ja, gerne. Also wie Emily ja gerade schon gesagt hat, und das ist auch bei den Tampons so, die genauen Produktionsschritte sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, auf welche Marke oder Firma wir jetzt schauen. Aber du hast ja gerade auch das YouTube-Video angesprochen. Das kann ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall empfehlen, mal anzuschauen. Das ist nämlich total spannend, mal zu sehen, ja, was für große Maschinen da eigentlich arbeiten, um im Endeffekt dann so ein kleines Produkt herzustellen. Aber um jetzt einmal auf die Produktion allgemein zu sprechen zu kommen. Die beginnt erstmal damit, dass die Viskosefasern aufgearbeitet werden und dann zu so schmalen Fließbändern verarbeitet werden. Das wird dann später der saugfähige Kern, also das ist dann sozusagen der Hauptbestandteil vom Tampon. Und dann geht es weiter mit dem Rückholbändchen. Das wird dann um dieses Fließband richtig rumgeknotet, bevor das gerollt wird. Also die Angst, die man ja irgendwie oft hat, dass dieses Rückholbändchen dann reißen könnte, ist eigentlich unbegründet, weil das eben gar nicht ja, abreißen kann vom Tampon, sondern eben sehr, sehr gut befestigt ist. Im nächsten Schritt wird dann das Fließband gerollt und ein Kunststoffvlies aus Polyethylen, so wie so eine Hülle eben über dieses gerollte Fließband gelegt. Und diese Hülle aus diesem Kunststoffvlies sorgt eben dazu, dass man den Tampon angenehmer einführen kann und dass eben auch das Blut dann gut ins Tamponinnere geleitet werden kann. Und ganz zum Schluss wird der Tampon dann eben noch in seine ganz typische Form gepresst mit den Rillen, wie man die eben auch kennt, und bekommt dann noch diese dünne Kunststoffhülle, die man eben dann immer öffnen muss, bevor man den Tampon benutzt. Und wir haben auch im Zuge unserer Recherche einfach mal so einen Tampon zerlegt, was total spannend ist. Also das kann ich euch auch für zu Hause empfehlen, wenn ihr gerade einen Tampon da habt. Macht ihn einfach mal auf und ja, versucht ihn in seine Einzelteile zu zerlegen. Dann kann man sich nämlich alle Bestandteile auch mal so ein bisschen anschauen und diesen Produktionsprozess einfach viel besser nachvollziehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein toller Tipp, weil ich denke, dann kann man auch mehr zu unseren anderen Folgen relaten, also zum Beispiel zu der Viskose, die wir in der Ressourcenfolge besprochen haben, beziehungsweise Zellulose. Also würde ich auf jeden Fall allen Zuhörern und Zuhörern mal empfehlen, so einen Tampon auseinanderzunehmen. Für mich wäre jetzt auch noch wichtig zu erfahren, wie denn die Tampons auf ihre Sicherheit geprüft werden, also beziehungsweise an welche Richtlinien sich die Hersteller wie beispielsweise OB dann richten müssen.
Ja, also es gibt eine EU-Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit und die schreibt ganz banal eigentlich vor, dass Produkte sicher sein müssen. Und die wird in Deutschland umgesetzt durch das Produktsicherheitsgesetz. Da werden Tampons als sogenannte Bedarfsgegenstände eingestuft. Das heißt, die Hersteller müssen laut diesem Produktsicherheitsgesetz nur ausschließen, dass das Produkt die Gesundheit nicht negativ beeinflusst. Und das ist ja schon sehr schwammig. Dazu kann ich aber noch sagen, dass gerade eine neue Zeitschrift von Stiftung Warentest rausgekommen ist im Mai. Und die haben passend zum Thema von uns 29 Produkte getestet, und zwar Tampons und Menstruationstassen und eben auch auf Schadstoffe getestet. Und nur bei einer Tamponmarke haben sie eben größere Mengen eines Schadstoffs gefunden. Nicht in Ordnung, aber bei allen anderen Tamponmarken und eben auch bei den Cups, die da getestet wurden, waren eben keine Schadstoffe enthalten und die haben eben dann diese Bewertung sehr gut, also 1,0 bekommen und sind somit eben in Bezug auf Schadstoffe auch unbedenklich.
Alles klar, aber ich denke, dass man trotzdem vielleicht noch strengere Richtlinien schaffen sollte, gerade für Tampons und Binden. Was denkst du darüber?
Richtig, also in diesem Produktsicherheitsgesetz, was ich gerade schon angesprochen habe, dass eben Tampons als Bedarfsgegenstände eingestuft werden, finde ich ein bisschen komisch und ich fände es sinnvoll, wenn da eben stärkere oder strengere Auflagen für so eine Hygieneprodukte, die man dann wirklich auch nicht nur am, sondern sogar im Körper mehrere Stunden lang trägt, das finde ich, sollte wirklich für die VerbraucherInnen sicher sein, dass da in Bezug auf Schadstoffe und sonstiges nichts passieren kann.
Ja, ich denke, da wollen wir auch mit unserem Podcast vielleicht ein bisschen was erreichen, dass mehr Forschung betrieben wird und dort allgemein einfach mehr darüber gesprochen wird. Wir schauen uns ja aber auch die landschaftlichen Veränderungen an und gerade Treibhausgasemissionen sind ja ein sehr wichtiges Thema auch. Und jetzt kommen wir auch zurück zur Tasse, denn da würde ich gern Emily mal fragen, wie hoch ist denn der CO2-Verbrauch bei der Produktion einer Menstruationstasse? Gibt es denn dazu überhaupt verlässliche Zahlen?
Da verlässliche Zahlen zu finden, war nicht einfach, das kann ich schon mal sagen. Wir hatten uns ja gerade vor allem die Produktion vom Selina Cup angeschaut. Und da muss man sagen, haben wir überhaupt keine Angaben gefunden zum CO2-Verbrauch pro Menstruationstasse. Wir haben aber einen anderen Hersteller gefunden, der heißt Merula und produziert auch in Deutschland. Und der gibt einen CO2-Verbrauch pro Menstruationstasse von 8 bis 9,5 Gramm CO2 an. Ja, mit der Zahl konnte ich jetzt auch nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ich fand es sehr interessant. Ich habe mir dann mal angeschaut, wie viel CO2 denn so ein Burger mit Rindfleisch verbraucht. Und war, dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht, denn ein Burger mit Rindfleisch hat ungefähr 2800 Gramm CO2-Verbrauch. Ja, und da kann man sich ja dann selber überlegen, ja, wie relevant oder wie prägnant dann dieser CO2-Verbrauch einer Menstruationstasse ist, die man sich ungefähr alle 5 Jahre anschafft. Man muss aber auch beachten, dass dieser Hersteller Merula in seiner Produktionsstätte vor allem auf Solarenergie zurückgreift. Deswegen ist der CO2-Verbrauch natürlich auch noch mal viel geringer. Und somit kann man auch noch mal sagen, dass diese Angabe ja auch nicht direkt auf andere Hersteller zurückzuführen ist, weil ich auch glaube, dass viele Hersteller nicht auf Solarenergie zurückgreifen. Ja, abschließend würde ich einfach sagen, dass die Umweltauswirkungen der Produktion nicht allzu hoch sind. Man muss natürlich die Transportwege und den Energieverbrauch mit einbeziehen bei seiner Betrachtung. Dadurch, dass aber diese Herstellungsverfahren so unterschiedlich sind von Hersteller zu Hersteller, ist es halt auch einfach schwer, so eine Gesamtaussage zu treffen. Und deswegen haben wir einfach gesagt, gut, wir sagen, dass es diesen Verbrauch gibt. Wir können aber nicht sagen, wie hoch der ist und wie der so in Relation zu setzen ist.
Ja, da würde ich dann auch direkt mal Kati fragen, ob es dann vielleicht beim Tampon landschaftliche Auswirkungen beziehungsweise sehr zuverlässige Zahlen bei Treibhausgasemissionen bei der Produktion von Tampons gibt.
Ja, Sarah, da muss ich dich leider enttäuschen, denn zuverlässige
Schade.
Informationen haben wir da auch nicht wirklich gefunden. Wir haben eine Studie von Johnson & Johnson gefunden. Dazu muss man aber sagen, dass die Marke OB dazugehört. Da kann man sich jetzt selbst eine Meinung zu bilden. Und die haben eben gesagt, dass die Treibhausgasemissionen bei der Produktion von Tampons und Cups und generell auch in Bezug auf den gesamten Lebenszyklus in etwa gleich seien. Eine andere Studie hat die Treibhausgasemissionen von Tampons als fast 100-mal oder sogar über 100-mal höher angesetzt als von Cups. Also da gibt es leider noch nicht wirklich so eine allgemeine Aussage, auf die man sich jetzt beziehen könnte. Und auch hier ist es natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Firma sich anschaut. OB zum Beispiel hat das tatsächlich weltweit größte Tamponwerk in Wuppertal, wo täglich 9,5 Millionen Tampons produziert werden, also echt ganz schön viel. Und die beziehen ihre Energie für die Produktion seit 2010 ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Also da sind die Treibhausgasemissionen eben seit 2010 bei der Produktion ganz, ganz doll gesenkt worden. Aber man weiß natürlich nicht, wie das bei anderen Firmen ist. Und da ist die Informationslage auch nicht so gut. OB hat wirklich eine gute Internetseite zu deren Produkten, was die Inhaltsstoffe sind, wie sich zum Beispiel ein Tampon zusammensetzt, generell Informationen zu Tampons und auch zu anderen Menstruationsprodukten, die die eben vertreiben, was natürlich sehr gut ist. Aber auch ich habe zum Beispiel nicht gefunden, wo genau kommt jetzt die Viskose her oder die Zellulose oder wo kommt der Kunststoff her, der für das Kunststoffvlies genutzt wird. Also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial zum Ausbau der Informationslage vorhanden. Und auch zu den Transportwegen, die ja dann eben daraus resultieren, wie weit die verschiedenen Produktionsstätten von den Vorprodukten und eben dann die Produktionsstätte von den Tampons selbst auseinanderliegen. Ja, das ist ja ganz wichtig, um dann zu gucken, wie groß die Treibhausgasemissionen sind. Und dazu gibt es eben nicht wirklich gute Informationen. Und vielleicht nochmal generell, die Treibhausgasemissionen haben indirekt dann eben auch Einfluss auf das Landschaftsbild, dadurch, dass die Treibhausgasemissionen zum anthropogenen Klimawandel beitragen und dadurch zum Beispiel die Jahresdurchschnittstemperatur einfach höher wird oder mehr Extremereignisse auftreten, wird natürlich auch die Landschaft beeinflusst.
Ja, danke Kati für diese zahlreichen Informationen. Ich denke, wir haben uns jetzt einen sehr wichtigen Schritt jeweils für den Tampon und die Tasse angeschaut und sehen mal wieder, dass es auch hier quasi Auswirkungen gibt, die wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gar nicht auf dem Schirm haben. Wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter mit der Nutzung. Dort werden dann Emily und ich ohne Gäste leider sprechen.
Ja, ich wünsche allen auf jeden Fall noch eine schöne Woche mit gutem Wetter hoffentlich. Bei uns regnet es nämlich gerade. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ich danke Kathi auf jeden Fall. Danke, dass du hier warst. Wir haben uns sehr
Ja,
gefreut.
vielen Dank für
Und
die Einladung. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
tschüss und
tschüss,
checkt unseren
tschüss.
Instagram-Account aus. Bis dann.